Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge von Power of Color. Wir werden uns heute dem zweiten postmigrantischen Jahresrückblick widmen und auf das Jahr 2021 nochmal zurückblicken und auf die Themen eingehen, die uns aus postmigrantischer Perspektive besonders wichtig sind. Ich glaube, gleich vorweg müssen wir sagen, wir werden wahrscheinlich eine längere Folge jetzt haben und auch gleichzeitig aber nicht auf alles eingehen können, was dieses Jahr passiert ist, sondern wir beschränken uns wirklich nur auf die Themen, die aus unserer Perspektive wirklich nochmal besonders interessant sind und über die wir einfach nochmal sprechen wollen. Genau, und wir hoffen, ihr lasst an dieser Stelle auch ein bisschen das Jahr Revue passieren. Schreibt uns gerne, welche Themen euch in diesem Jahr besonders bewegt haben. Und dann würde ich sagen, fangen wir gerne mal an mit dem ersten Thema. Es geht um Enisa Amani.
Genau, und damit befinden wir uns schon im Januar diesen Jahres. Und zwar ging es ja darum, dass es eine WDR-Sendung gibt namens Die letzte Instanz, zu der es eine rein weiße Runde gab, und zwar 5 Personen, die sich so ein bisschen in locker, flockiger Runde getroffen haben. Alle Menschen der Öffentlichkeit, ich würde jetzt nicht die Namen aufzählen. Es ging darum, dass in dieser Talkshow unter anderem halt darüber abgestimmt wurde, ob es das Ende der Z-Soße geben soll, ob das ein notwendiger Schritt sei oder nicht. Und all diese 5 weißen Personen der Öffentlichkeit haben zu dieser Frage eine rote Karte hochgehalten, indem sie halt sagen, nee, ist total irrelevant, und haben dann relativ unsachlich und vor allem ahnungslos über tatsächlich die Z-Soße und die Perspektive von Sinti und Roma gesprochen. Und das ist an sich sehr, sehr kritisch gewesen und wurde eigentlich in der geballten Öffentlichkeit, heißt in Social Media, auf Instagram und Twitter unter anderem halt von der Migra-Community, auch beispielsweise vom deutschen Zentralrat der Sinti und Roma, kritisiert. Und zwar sagte dazu beispielsweise der Vorsitzende des Zentralrats, dass es unverschämt und beleidigend findet, wie billige Witze auf unverschämte Weise auf Kosten einer Minderheit gemacht wurde, und dass es an sich in dieser ganzen Medienlandschaft keinerlei Bewusstsein gibt für die Gesellschaft und wie man halt rassismusfrei, antiziganismusfrei tatsächlich debattiert und sich mit Themen auseinandersetzt. Dazu hat dann beispielsweise die Comedienne Enisa Amani eine eigene Show finanziert und grundsätzlich das Konzept geschrieben, und zwar die beste Instanz hat sie die genannt, und wollte darauf sozusagen einen Gegenpendant bieten, wo man sich sachlich über Alltagsrassismus grundsätzlich und Antiziganismus beschäftigt. Dazu hat sie unter anderem den berühmten Schriftsteller Max Czolek eingeladen und auch den Sinti- und Roma-Aktivisten Gianni Jovanovic, der auch aus seiner Perspektive heraus tatsächlich Antiziganismus erklärt hat. Genau, also dieses Format ging dann absolut steil. Und es kam so gut an in der ganzen Medienlandschaft, dass dieses Format von Enisa Amani, die beste Instanz, sogar den Grimme-Preis bekommen hat, was an sich schon eine hohe Auszeichnung ist für dieses Format, wo halt ganz klar die Jury auch gesagt hat, dass die Medienlandschaft an sich halt gerade nicht so antirassistisch unterwegs ist und dass das an sich ein Gegenpendant ist, um halt tatsächlich die sozialen Netzwerke auch zu nutzen, um fundiert sachlich aufzuklären und darauf hinzuweisen, dass es eben diesen Missstand in der Medienlandschaft gibt. Und das zeigt an sich, dass es unglaublich wichtig ist, dass wir halt auch unsere Medien, die Berichterstattung, die viele Lebensrealitäten von Migras, von BIPOCs beispielsweise nicht berücksichtigen, halt in irgendeiner Weise auch reflektieren und so ein bisschen noch festnageln drauf.
Also die Frage ist ja so ein bisschen, was uns dieser ganze Fall von letzter Instanz, dann durch beste Instanz, was uns das eigentlich aufzeigt. Und ich würde auf der einen Seite natürlich erstmal mit dem Positiven anfangen. Ich finde es richtig krass, was Enisa auf die Beine gestellt hat und dass sie die beste Instanz auch zu Recht diesen Grimme-Preis gewonnen hat. Und dass ein sehr gutes Beispiel ist, dass wir auch innerhalb derjenigen, die als BIPOC aktiv sind und auch erfolgreich sind, natürlich auch unsere jeweiligen Positionen und Privilegien nutzen, um unsere Position zu stärken. Und da muss man wirklich sagen, Paradebeispiel und Hut ab und alles andere als selbstverständlich. Da hat sie auch nochmal wirklich, muss man auch an der Stelle sagen, viel Geld investiert. Ja, also aus privaten Mitteln, um das auf die Beine zu stellen. Das sind alles Dinge, da habe ich wirklich krasse Hochachtung vor. Auf der anderen Seite zur letzten Instanz. Ja, also ich glaube nicht, dass es die letzte Instanz sein wird. Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass sowas vorkommt. Es war übrigens auch nicht das letzte Mal, dass es im Fernsehen, in Medien eben so einen unsensiblen Umgang gibt mit, man muss es einfach so sagen, mit rassistischen Zuschreibungen, Wörtern, Begriffen, wo man eigentlich, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, meiner Meinung nach davon ausgehen kann, hey, das nutzt doch heute keiner mehr, aber das Gegenteil ist der Fall. Ne? Und was ich halt wieder mal spannend fand, und da werden wir, glaube ich, heute auch wieder mal einige Male zu sprechen kommen, ist halt dieser Reflex, wenn die Kritik kommt von wegen Cancel Culture und Shitstorm und ich darf hier gar nichts mehr sagen. Und das ist halt, da sind wir jetzt auf in mehreren Folgen schon noch eingegangen und da will ich an der Stelle auch nur nochmal sagen, ist halt Bullshit. So und natürlich vor allem prominente Menschen haben ja irgendwie auch eine Verantwortung für Sprache. So und das muss man ja auch mal deutlich sagen. Aber irgendwie, ich sehe nicht, dass das Problembewusstsein groß gestiegen ist, muss ich deutlich sagen. Gleichzeitig soll das überhaupt nicht schmälern, was Inisa da auf die Beine gestellt hat, finde ich richtig krass. Und ich glaube, uns, sage ich mal, als diejenigen, die halt dafür kämpfen, dass es ja sensibler in der Sprache, aber auch im Umgang miteinander ist, uns hat es auf jeden Fall gestärkt.
Dem stimme ich zu. Was ich an sich kritisch finde und was mir Bauchschmerzen bereitet, ist halt immer, dass wir diejenigen sind, heißt die Migra-Community, die BIPOCs beispielsweise, die darauf hinweisen müssen, dass etwas nicht okay ist. Denn diese WDR-Sendung, die letzte Instanz, wurde ja eigentlich im Januar das zweite Mal ausgestrahlt, ne? Und erst dann gab es diesen Shitstorm. Und dass sich dann beispielsweise eine Woman of Color, die natürlich als Comedian in der Öffentlichkeit steht und dadurch halt andere Ressourcen hat beispielsweise, sich dafür verantwortlich fühlt, jetzt mal ein Gegengewicht dazu aufzustellen, ins Leben zu rufen, einfach so ein Geld auszugeben dafür, ist halt an sich auch ein Armutszeugnis für unsere Berichterstattung, für die Medien, die es halt selbst nicht auf die Reihe bekommen, in irgendeiner Weise aware zu sein oder in irgendeiner Weise ally zu sein für die Leute und sie weiter unsichtbar machen wollen.
Ja, und dann gab es ja sozusagen, die Geschichte mit Inisa ging ja dann noch weiter, jetzt nicht unbedingt auf bezogen auf die beste Instanz, aber sie kommt sozusagen in unserer Themenliste zweimal vor dieses Jahr. Und da machen wir vielleicht einen kleinen Sprung, aber Melis, willst du da nochmal uns einführen, worum es geht?
Vielleicht ganz kurz, und zwar haben ja einige von uns mitbekommen, das ist ja relativ neu, aktuell das Thema. Und zwar gab es nämlich einen AfD-Politiker, der tatsächlich das N-Wort gesagt hat, worauf Inisa Amani ihn dann beleidigt hat. Und dieser AfD-Politiker ist jetzt rechtlich vorgegangen gegen sie und hat erwirkt ein Gerichts-, also es gab ein Gerichtsurteil, das gesagt hat, dass das beleidigend war, was sie gesagt hat. Und sie müsse halt eine gewisse Summe als Entschädigung sozusagen für diese Beleidigung. Und ansonsten droht ihr tatsächlich Haft. Und genau, und zwar hat sie ja auch erklärt, weswegen sie die Strafzahlung nicht erbringen will. Und zwar sieht sie nicht ein, dass er mit dem N-Wort durchkommt und dafür keine Strafe zahlen will und sich nicht einsichtig zeigt und sie aber wegen der Beleidigung gegen ihn tatsächlich zahlen muss. Sie wird erst bezahlen und sieht halt tatsächlich auch eine Haft ins Auge. Also sie findet es okay, sie würde auch in Haft gehen dafür. Würde er erst dann bezahlen, wenn er auch bestraft wird dafür, dass er das N-Wort genutzt hat. Dazu hast du, Cindy, bestimmt auch ein paar Gedanken, oder?
Ich finde den Fall wirklich sehr interessant. Ich habe den nicht von vorne bis hinten jetzt mitverfolgt. Ich habe, glaube ich, das erste Video, das damals über diese ganze Sache rauskam, angeschaut. Und jetzt das letzte, das rauskam, in der Inisa ja erklärt, warum sie eben nicht bezahlen möchte, solange dieser Politiker eben auch nicht bezahlen muss. Und ich fand das echt wirklich, also einerseits fand ich das einfach so bewundernswert, dass sie halt wirklich in Haft gehen würde. Obwohl sie, also die Geldstrafe, ne, meinte sie auch, dass es daran liegt, dass sie, also sie kann sich das leisten, sie könnte es bezahlen, aber es geht halt wirklich darum, dass sie nicht versteht, wie jemand, der quasi für die Gesellschaft auch da sein sollte, für jeden in der Gesellschaft sich nach vorne stellen kann, Leute beleidigen kann und dann halt nicht bestraft wird. Und sie, die ja quasi eigentlich auch, wie kann man es am besten ausdrücken, dass Inisa, die ja halt als Komödiantin auch in der Gesellschaft steht um halt zu provozieren auch, damit halt eben Debatten entstehen. Also es ist buchstäblich ihr Job eigentlich. Und deshalb fand ich das, also ich fand wirklich das letzte Video richtig krass. Ich kann es total nachvollziehen, dass sie halt auch meinte, nee, sie macht das jetzt nicht und sie will das wirklich nicht machen, obwohl das natürlich auch halt irgendwie Auswirkungen haben wird für ihre zukünftige Arbeitswege oder ob sie halt irgendwie jetzt beim ARD das nächste Mal irgendwie eingeladen wird. Also es hat ja wirklich gravierende Folgen auch für sie oder kann es haben auf jeden Fall, vor allem in dem Berufsfeld, in dem sie ist. Und andererseits, also mal neben dieser ganzen Bewunderung, die ich für sie halt empfinde, andererseits bin ich halt einfach richtig schockiert gewesen, dass es so schnell eskalieren konnte, dass halt irgendwie jeder, der sich diesen Fall anschaut oder jeder, der halt normal ist, sage ich jetzt mal, sieht, dass das Problem halt eigentlich bei diesem Politiker liegt und nicht bei ihr und sie aber verurteilt wurde und sie jetzt irgendwie mit den Konsequenzen leben muss. Also dass sie halt jetzt schauen muss, ob sie diese Strafe bezahlt und dann halt irgendwie einsieht, ja, sie hat was falsch gemacht, und nicht mal ihr Kompromiss halt, also besprochen wird. Ihr Kompromiss war ja buchstäblich, dieser Mann hätte wirklich 1 Euro bezahlen können und sie hätte die gesamte Strafe, die ja irgendwie verurteilt oder aufgelegt wurde, bezahlt. Und da hat er sich ja geweigert. Es ist halt, also, das finde ich halt einfach so krass, dass Enisa jetzt wieder eine POC, eine Person in Deutschland, die trotz aller Hürden, würde ich jetzt mal sagen, weil für Frauen und vor allem für POC ist es in dem Bereich nicht einfach, also in diesem Arbeitsbereich nicht einfach, wirklich erfolgreich zu werden. Sie hat das geschafft. Krasse Arbeitsmoral. Meinte auch in dem Video, sie kann jetzt wirklich Projekte verfolgen, die sie davor halt aus finanziellen Gründen nicht verfolgen konnte. Und dass, ja, sie jetzt quasi unsere Galionsfigur sein muss. Unabhängig davon, ob sie das wirklich eigentlich will oder nicht. Und auch unabhängig davon, was ihre Familie für sie will. Und das fand ich richtig krass enttäuschend, aber auch irgendwie nicht, was ja traurig ist, auch aber nicht verwundernd, weil irgendwie das klar war, dass über den Rechtsweg, dass dieser Politiker halt quasi Recht bekommt. Das war abzusehen, es ist traurig. Ne? Ich dachte auch irgendwie vielleicht, naja, okay, wenn es jetzt so krass besprochen wird in den Debatten, ich meine, es wurde ja wirklich debattiert über diesen Fall, dass das vielleicht nochmal anders ausgeht, aber trotz Aufmerksamkeit ist es halt wirklich so ausgegangen, dass sie halt die Arschkarte gezogen hat. Und das ist halt echt krass und zeigt eigentlich, wie Machtverhältnisse aufgeteilt sind bei uns.
Ja, ich finde bei dem Fall, was mich wirklich am meisten erschreckt hat, ist, dass jemand, der eine öffentliche Rede hält und in dieser Rede sagt, dass Albaner Diebe seien und das N-Wort nutzt, um zu sagen, dass schwarze Menschen krank sind, dass das sozusagen vom obersten Gericht in Deutschland nicht als Volksverhetzung angesehen wird. Das ist, glaube ich, das, was mich am meisten erschreckt hat. Und ich bin kein Jurist, sondern das sage ich auch deutlich, aber es ist tatsächlich meine Erwartungshaltung als Bürger dieses Landes, dass sowas unter Volksverhetzung fällt. Was, wenn nicht das? So, also das muss man, das lässt mich wirklich ratlos zurück. Was muss man denn noch sagen, damit das irgendwie juristisch gesehen wird und dass man dafür auch zur Rechenschaft gezogen wird? Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was diesen Vorfall so brisant macht, weil ich finde, es schreit nach Ungerechtigkeit an diesem Punkt. Und ja, Enisa sagt ja selber, ja, ich habe ihn beleidigt und ja, ich verdiene die Strafe, aber darum geht es an dem Punkt nicht. Also wie kann es sein? Also sie macht ja eben auch dadurch, dass sie die Strafe bekommt und er nicht, wird ja diese Ungerechtigkeit ja auch so deutlich an dem Punkt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das Ganze jetzt ausgehen soll. Und drücke Enisa natürlich voll die Daumen, dass sie da irgendwie nicht ins Gefängnis muss, weil das ist das Letzte, was wir wollen. Und ich glaube, bin auch pessimistisch, dass dieser AfD-Politiker jetzt auch nochmal rückwirkend zur Rechenschaft gezogen wird. Aber es macht ganz, ganz doll deutlich, wo wir stehen. Und auch hier finde ich, bezogen auf, ja, auf die Justiz, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Ich finde, das ist einfach so, wenn man ernst nimmt, was wehrhafte Demokratie bedeutet, so auch was unser Grundgesetz und die Achtung der Menschenrechte irgendwie und der Menschenwürde sozusagen inkludiert, wie kann so eine Aussage überhaupt straffrei bleiben? Also mir leuchtet es nicht ein und ich will jetzt hier auch nicht irgendwie eine juristische Diskussion anfangen, aber was mir fehlt, ist eine grundsätzliche Haltung bei diesem Urteil.
Ich fand das auch super interessant, als dann halt eben Inisa dieses Video gemacht hatte. Und ich meine, sie hat ja auch niemanden davon erzählen müssen eigentlich, also was da für Schlagzeilen waren. Die paar Schlagzeilen, die ich irgendwie jetzt über Medienberichte quasi halt gesehen habe, waren halt Inisa Amani muss ins Gefängnis. Oder also so wirklich von wegen, nicht in Kontext gesetzt, sondern wenn jemand sich das durchliest und dann irgendwie weiterscrollt, hätte man wirklich denken können, so von wegen, ja, na, sie muss jetzt ins Gefängnis gehen, weil da ist irgendwas passiert und sie hat das halt verdient. So, ne? Und das ist, also das ist ja auch wieder eine Art und Weise, über jemanden zu berichten, die halt einfach super unsolidarisch ist. So, und das ist halt genau das Gleiche, also es wird halt nur provoziert. Und das ist ja mit der letzten Instanz quasi auch gleichzusetzen. Das ist halt irgendwie, glaube ich, viele Medien oder die Gesellschaft an sich, die Mehrheitsgesellschaft noch nicht verstanden hat, was für Konsequenzen, was für Auswirkungen bestimmte Sachen, die gemacht werden, die veröffentlicht werden, die nicht kontextualisiert werden, für BPOC haben können in Deutschland auch.
Nur noch einen Punkt, bevor wir weitergehen zum nächsten Ereignis in diesem Jahr. Wollte ich nochmal betonen, dass man an sich eine Strategie darin sieht, wie Rechte tatsächlich irgendwie auftreten, dass sie eher sozusagen gegen Feindbilder, die halt nicht in ihre Welt und ihre Sichtweise halt passen, tatsächlich irgendwie rechtlich vorgehen, dass sie versuchen da halt, wie schon oft auch gefallen ist, schon bei diesem ersten Ereignis, dass Cancel Culture betrieben wird halt, ne, um die Person in irgendeiner Weise zu destabilisieren und auch aus dieser Position heraus, die sie sich ja hart erkämpft hat, ne, zu schwächen. Und das werden wir öfters sehen, wenn wir jetzt die nächsten Ereignisse besprechen. Und ich finde an sich auch, dass das ein starker Staat, den wir ja oft fordern, auch bedeutet, dass alle gleich sind und dass man beispielsweise auch sowas nicht unkommentiert lässt und dass da halt tatsächlich auch rechtliche Schritte eingeleitet werden.
Ja, also tatsächlich könnte man über diesen Aspekt noch stundenlang reden und ich will es auch nur ganz kurz machen, aber ich finde, was sich vielleicht auch so ein bisschen in der gesamten Corona-Situation gerade so zeigt, und das ist ja eine spannende gesellschaftliche Diskussion, nämlich die Frage von Solidarität und Freiheit. Es ist so, finde ich, an dem Punkt so ein ganz falsch verstandener Freiheitsbegriff. Also es ist halt keine Meinungsfreiheit, die er da in Anspruch nehmen kann, im Grunde genommen. Aber so liest sich ja auch ein bisschen das Urteil, so nach dem Motto, naja, ist halt Meinungsfreiheit, muss halt ausgehalten werden in einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft. Aber das ist ja an dem Punkt nicht nur der Fall. Also natürlich ist eine freie Meinungsäußerung in dem Sinne, aber es ist eben auch volksverhetzend und gegen Minderheiten. Und da, glaube ich, müssen wir auch noch mal gesellschaftlich in vielerlei Hinsicht noch mal ganz anders reden über, was bedeutet eigentlich Freiheit, Meinungsfreiheit und wo sind auch Grenzen. Natürlich, wo wir uns sowieso einig sind, ist, da gebe ich dir völlig recht, dass man da widersprechen muss. Das ist unsere Aufgabe, aber auch rechtlich gesehen. Also da gab es ja auch einige Fälle, auch in den letzten Jahren, wo völlig unverständliche Urteile gefällt wurden, also krasse Beleidigungen gegen Politiker, vor allem gegen Politikerinnen, krass sexistische Beleidigungen, die dann aber irgendwie ja als okay galten von rechtlicher Seite aus. Das sind Punkte, da muss man, glaube ich, da stehen wir auch nur noch am Anfang des Diskurses. Gut, aber wir kommen mal weiter zum nächsten Thema. Wir möchten uns in diesem Jahr natürlich auch nochmal beschäftigen mit dem Koalitionsvertrag, der geschlossen wurde auf Bundesebene. Wir haben ja eine neue Bundesregierung, die Ampelkoalition zwischen SPD, Grünen und der FDP. Und wir wollen jetzt gar nicht allzu sehr auf alles eingehen, was im Koalitionsvertrag steht, sondern wir konzentrieren uns so ein bisschen auf die Punkte, die da aus migrationspolitischer, aus postmigrantischer Perspektive ganz spannend sind. Und als allererstes inhaltlich, was bietet der Koalitionsvertrag migrationspolitisch? Das ist ganz spannend, weil wenn man das vergleicht mit der Koalition vorher und auch mit dem, was CDU, CSU auch in Person des ehemaligen Innenministers Seehofer für Akzente gesetzt hat, sieht man jetzt mit der neuen Ampelregierung schon ein Paradigmenwechsel. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Ich lese mal kurz auf Seite 117, da fängt nämlich an das Kapitel zu Migration. Und allein diese drei Sätze, die ich jetzt vorlese, finde ich, zeigen ganz deutlich, dass es schon wirklich einen Kulturwandel gibt mit der neuen Regierung. Und zwar, Migration war und ist immer Teil der Geschichte unseres Landes. Einwanderinnen und Einwanderer, ihre Kinder und Enkel haben unser Land mit aufgebaut und geprägt. Symbolisch steht dafür das 60-jährige Jubiläum des Anwerbeabkommens mit der Türkei. Also so beginnt sozusagen das Migrationskapitel. Und ich finde, dass das ganz positiv ist. Also wir gehen auch noch gleich auf die kritischen Punkte ein. Aber ich finde, alleine von der Grundhaltung, dieser neuen Regierung her gegenüber einer Einwanderungsgesellschaft ein klares Bekenntnis für eben diese. Das muss ich sagen, ist ganz positiv. Auf mich jedenfalls wirkt das ganz positiv. Und wenn man sich so ein bisschen anhört, wie so die Resonanz derjenigen ist, die sich eben schon seit Jahrzehnten für dieses Thema einsetzen, dann sieht man auch, dass da sehr viel positive Resonanz eben da ist. Genau, und wenn man so ein bisschen reingeht, was konkret sind eigentlich Themen, ich mache das jetzt nur auszugsweise, weil wir ein bisschen auf die Zeit achten müssen, aber ich glaube, hervorheben kann man schon, dass das Staatsangehörigkeitsrecht liberalisiert werden soll. Es soll sehr viel einfacher sein, die deutsche Staatsangehörigkeit zu bekommen. Schon nach 5 Jahren statt bisher 8 soll die Einbürgerung möglich sein und es gibt sogar auch die Möglichkeit einer Turbo-Einbürgerung nach 3 Jahren. Und auch doppelte Staatsangehörigkeiten werden grundsätzlich zugelassen. Genau, und was ich auch ganz spannend fand, ist, dass für die Generation derjenigen, die als Gastarbeiter hergekommen sind, die Einbürgerung erleichtert werden soll, was natürlich auch als sehr positiv zu sehen ist. Was ebenfalls aus meiner Sicht sehr positiv zu sehen ist, ist, dass das ganze Thema Rassismus einen großen Stellenwert hat und da auch in der Person der neuen Innenministerin Nancy Faeser, die ganz deutlich gesagt hat, der Kampf gegen Rassismus und Rechtsextremismus ist für sie oberste Prämisse, auch ein krasser Kontrast ist zu Seehofer, der ja sehr lang gebraucht hat, um überhaupt Rechtsextremismus in diesem Land als Problem zu erkennen. Genau, vielleicht abschließend erstmal dazu, dann können wir uns erstmal darüber unterhalten. Was auf jeden Fall aus postmigrantischer Perspektive erwähnt werden muss, ist, dass auf der einen Seite wir mit Cem Özdemir, den neuen Agrarminister und auch Minister für Ernährung, einen Minister haben, der Gastarbeiterbiografie hat. Und das ist, glaube ich, an dieser Stelle sehr erwähnenswert und sehr hervorzuheben. Und auf der anderen Seite, wir haben auch in anderen Folgen schon mal darüber gesprochen, dass die Repräsentation von Abgeordneten mit Zuwanderungsgeschichte wirklich sehr zu wünschen übrig lässt. Das lässt sie, Spoiler, immer noch, aber es sind sehr viel mehr Menschen mit Zuwanderungsgeschichte im Bundestag. Von den 735 Abgeordneten haben mindestens 83 Abgeordnete eine Zuwanderungsgeschichte. Das ist natürlich immer noch nicht der Schnitt, der gesellschaftlich vorhanden ist. Das sind 11,3% und damit weit mehr als in der Legislatur vorher, wo es nur 8% waren. Und das erstmal vielleicht als Kurzabriss zu, was mit der neuen Legislatur der Bundesregierung und des Bundestags migrationspolitisch so ansteht. Lass uns gerne gleich nochmal über die Punkte reden, die ich gerade so vorgestellt habe, was bezogen auf die Einwanderungsgesellschaft politisch ansteht und sich vorgenommen wurde von der Ampelregierung. Als erstes würde ich aber gerne sprechen über Cem Özdemir, denn ich habe viel Kritik gelesen in der BIPOC-Bubble, weil er als Realo der Grünen natürlich vielleicht jetzt nicht unbedingt der linken Aktivisten-Bubble sozusagen politisch nahe ist. Aber mich würde total interessieren, wie ihr das seht, weil, also sag mal ganz kurz, mein Eindruck ist, dass diese Diskussion so ein bisschen in eine falsche Richtung geht, weil Repräsentation nicht zwingend bedeutet, dass diejenigen, die repräsentieren, jetzt auch unbedingt die gleiche politische Haltung haben müssen wie die linke Aktivistenszene. Wie ist da eure Perspektive drauf?
Also grundsätzlich können wir festhalten, und das hast du ja auch nochmal betont, Marcel, dass wir einmalig tatsächlich auch einen Menschen mit Migrationshintergrund in einem Posten haben, der halt Teil dieser Bundesregierung ist und einen Minister stellt, was an sich ein Erfolg ist, für mich trotzdem ein bisschen schwer verkraftbar, weil es halt nur einer ist, ne? Trotz des Erfolgs. An sich, glaube ich, gibt es halt so viel Kritik, weil oft wird tatsächlich so ein bisschen an der eigenen Sichtweise und dem Maß, das man selbst an sich irgendwie stellt und wofür man kämpft, so ein bisschen auch anderen gegenübergesetzt. Ne? Also ich glaube, die Kritik an Cem Özdemir ist beispielsweise, dass er schon sehr deutsch und weiß gelesen ist, angepasst ist halt. Ich glaube, das liegt halt an sich auch an seiner Generation. Als wir jetzt beispielsweise, die ja schon auch viel Anpassung mitgemacht haben und miterlebt haben, aber auch dieses Ermächtigende, die Stimme zu erheben, tatsächlich in irgendeiner Weise auch entdeckt haben. Und dass man dadurch ein bisschen enttäuscht ist vielleicht von dem Erstergebnis sozusagen der Person, die jetzt dieses Amt innehat und sie darum kritisiert, anstatt es tatsächlich zunächst als Erfolg zu sehen. Also ich glaube, wir müssen uns da so ein bisschen abschichten. Wir müssen als Community auch nicht immer so misstrauisch mit uns selber sein. Wir sind uns ja oft auch uneins, ne, in unseren Communities, dass wir halt das als Erfolgsschritt sehen, ihn natürlich auch irgendwie begleiten und beobachten werden, wie er tatsächlich Politik macht, ob er uns repräsentiert und auch die Themen setzt, die uns wichtig sind, beispielsweise den Communities, und dafür zu sorgen, dass halt weitere Leute nach ihm kommen. Da steht er, glaube ich, unter ja, Argusaugen.
Ja, also ich sehe das da auch ähnlich. Ich finde, dass, also man muss ja auch sagen, er ist halt Schwabe, oder? Der ist ja aus Baden-Württemberg. Und das, also, you know, ich glaube, was wir als allererstes akzeptieren müssen, ist, dass nicht alle, ich gehe jetzt mal davon aus, dass auch so viele, die da Kritik geäußert haben, dass es halt aus einer bestimmten linken Bubble halt vielleicht auch so Berliner Bubble kam oder andere Großstädte, ne? Wir hatten da jetzt, glaube ich, auch oft genug Gespräche darüber, dass migrantische oder postmigrantische Perspektiven halt extrem unterschiedlich sind, weil wir halt überall in Deutschland sind, zum Glück, so, ne? Und ich finde nicht, dass man halt irgendwie jemanden kritisieren kann dafür, dass er vielleicht nicht so links ist, wie man das erwartet aufgrund seiner Herkunft oder aufgrund dessen, wo seine Eltern herkommen. Also wenn ich jetzt mal wirklich zum Beispiel bei mir in der Familie durchkämme, also wir haben echt viele schwarze Konservative bei uns in der Familie, und das heißt nicht, dass die deshalb weniger schwarz sind oder keine Ahnung, sondern es hat einfach auch einfach viel mit Weltanschauung zu tun, und ich glaube, dass viele auch aus unserer Generation oder Generation vorher sich natürlich automatisch mit dem linken Spektrum halt identifizieren, weil man da einfach oft am meisten Unterstützung auch erfahren hat, so, ne? Wie es aber jetzt zum Beispiel in 100 Jahren aussieht, wenn es auf einmal gar kein Problem mehr ist, dass, ich sage jetzt mal, eine deutsche Person schwarz ist und halt nicht anders gelesen wird, nur aufgrund der Hautfarbe oder wie auch immer, dann ich glaube, da wird sich halt sowieso generell in der Politik noch mal ein bisschen was ändern. So, weil, ja, wird halt eben so sein. Und deshalb, ich feiere es einfach, dass wir ein super coolen Schwaben haben mit Migrationsgeschichte, der halt irgendwie mit dem E-Bike angereist kommt und auch wieder davon fährt. Ich freue mich einfach, dass ich da irgendwie inhaltlich mit ihm weit auseinander bin. Ist so. Aber das gehört ja auch zur Demokratie. Also wir brauchen ja auch einfach verschiedene Stimmen, um halt irgendwie verschiedene Perspektiven zu haben, um den besten Weg quasi für die Gesellschaft auch zu haben, weil ich nicht daran glaube, dass halt irgendwie nur eine Perspektive eine richtige Lösung halt irgendwie bringen kann, weil wir einfach so viele verschiedene Perspektiven haben. Ja, rechtes Spektrum natürlich ausgeschlossen, darüber braucht man gar nicht reden, aber dazu zählt es mir ja nicht.
Ja, was ich so problematisch finde an der Kritik ist, also die Kritik sagt ja eigentlich, du bist nicht unser Verbündeter, weil du in bestimmten Positionen anders argumentierst und dich äußerst, als wir es von dir erwarten. Und deswegen bist du nicht derjenige, der in unseren Augen für Fortschritt sorgt, wenn er in dieser Position ist. Und ich finde, es werden zwei Dinge bei dieser Kritik missachtet. Das eine ist, dass für die Mehrheit dieser Gesellschaft Cem Özdemir mit Namen und Aussehen immer noch als türkischer Mitbürger oder als Türke gesehen wird und nicht als, wie du es so schön gesagt hast, Schwabe mit Zuwanderungsgeschichte, als jemand, der hier hingehört, als jemand, der genauso Deutschland repräsentiert wie die anderen im Bundeskabinett. Und dass der aller Wahrscheinlichkeit nach auch Rassismuserfahrung gemacht hat in diesem Land. Das heißt, es wird auch irgendwie komplett, die Person wird einfach komplett gegaslightet. Also das finde ich ja total krass, so eine Äußerung. Und dann ist tatsächlich dieses große Missverständnis, Representation matters heißt nicht, dass die inhaltliche Position der Mehrheit einer sogenannten, wie auch immer gearteten, linken BIPOC-Szene auch repräsentiert werden muss. Und ja, ich sehe mich selber sehr nah und mit großen Schnittmengen, was meine politische Grundhaltung angeht, an eben diese Szene, die ich gerade kritisiere. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich deswegen die Erwartungshaltung habe, dass Özdemir jetzt auch irgendwie meine persönlichen Positionen tragen muss. Das ist sowieso ein Trugschluss im Parlamentarismus. Das wird es auch nicht geben. So. Abgesehen davon glaube ich, dass er zumindest was seinen Kompetenzbereich Ernährung und Agrar sehr wohl Positionen haben wird, mit denen ich mich sehr identifizieren kann. Aber gut, das ist nochmal ein anderes Thema. Und ich finde an der Stelle aber auch nochmal zu betonen, es sind immer noch die Grünen. Und ja, die Grünen sind ne, Realo Linke ist klar, aber ich finde trotzdem, insgesamt sind die Grünen immer noch eine progressive und auch linke Partei. Aber selbst wenn er nicht bei den Grünen wäre, sondern bei der CDU, macht es einen Unterschied. Und ich sage auch an der Stelle, und ich weiß, das ist ein ist vielleicht etwas, wo mir viele widersprechen, aber ich glaube, dass 16 Jahre Angela Merkel, auch wenn sie jetzt nicht die größte Feministin aller Zeiten ist, aber etwas gemacht hat durch Repräsentation, durch ihre Anwesenheit für eine junge Generation Frauen, die hier aufgewachsen sind. Ich glaube das schon. Ähnlich glaube ich auch, dass Cem Özdemir einen Einfluss hat, allein dadurch, dass er da sitzt.
Was ich an sich noch mal so ein bisschen betonen möchte, ist, dass ich weiß, dass er in der türkischen Community sehr kritisch beäugt wird, weil gesagt wird, also es gibt halt immer unglaublich hohe Anforderungen an die Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, ne, aus den Communities heraus, ne, und dann wird halt auch gefordert, dass sie gewisse Dinge leisten müssen oder die Community sichtbar machen müssen, sich komplett dafür einsetzen müssen, um halt in irgendeiner Weise auch diesen Rückhalt zurückzubekommen aus diesen Communities heraus, ne? Und es stellt ja ein bisschen auch das wieder, was du auch gesagt hast mit Angela Merkel, dass sie halt an sich auch zeigt, dass halt eine Frau in Regierungsverantwortung ganz Europa wuppen kann zum Beispiel, ne? Und zusammenhalten kann, was an sich ja auch ein einzigartiger Charakter von ihr gewesen ist, beziehungsweise ein Handeln war von ihr. Trotzdem finde ich halt, ist es halt kein Alleinstellungsmerkmal, beziehungsweise nimmt keine Eigendynamik auf, wenn man beispielsweise jetzt jemanden hat, der türkeistämmig ist und Agrarminister ist. Oder halt beispielsweise eine Kanzlerin, die halt ja, eben eine Frau ist, ne? Denn das ist an sich schön und bringt uns vielleicht dem näher, dass die Gesellschaft damit okay ist, dass sie gewisse Posten auskleiden beziehungsweise innehaben. Aber es ist halt kein Selbstzweck. Es heißt nicht automatisch, dass danach jemand nachkommt. Das ist ja das beste Beispiel. In der CDU sehen wir ja auch gerade, wie über den Parteivorsitz diskutiert wird. Und dass es halt grundsätzlich immer noch eine männerdominierte Partei ist, ne? In der halt Frauen an sich trotz 16 Jahre Merkel keine Selbstverständlichkeit haben, ne? Und das sehen wir ja vielerorts in unserer Gesellschaft. Und das muss an sich auch viel, viel selbstverständlicher sein und viel mehr mitgedacht werden, ohne dass halt Leute in diesen Posten stecken.
Ja, also nur zur Klarstellung, ich wollte jetzt auch nicht für die CDU sagen, dass sie krass feministischer Verband sind. Aber was schon auffällig war, und deswegen habe ich das gesagt, ist, dass zur Verabschiedung von Angela Merkel viele Frauen, die irgendwie in der Politik, in Journalismus tätig sind, auch sehr viel darüber geschrieben haben, auch bei Twitter, was es für sie eben auch bedeutet hat, aufzuwachsen mit einer Frau als Bundeskanzlerin. Und das ist natürlich auch was für sie und ihre Zielsetzung im Leben gemacht hat. Unabhängig davon, dass ich selbstverständlich auch Dinge kritisiere, die in den letzten 16 Jahren bundespolitisch auch von Angela Merkel zu verantworten sind. Das steht für mich einfach auf einem anderen Blatt Papier. Und ich finde, auch in der Perspektive muss man, finde ich, Cem Özdemir an der Stelle sehen, was Repräsentation angeht. Ich verstehe diese Kritik einfach tatsächlich nicht und freue mich sehr darüber, dass er das geworden ist. Auch wenn Anton Hofreiter mir wahrscheinlich politisch viel näher ist. Ich bin trotzdem froh, dass Cem Özdemir das geworden ist. Gut, bleiben wir auf der Bundesebene. Wir kommen zur... Wir bleiben bei den Grünen auch, und zwar bei der Grünen Jugend. Da ist ja dieses Jahr auch was passiert. Melis, erzähl uns mal.
Ja, auf jeden Fall. Da ist einiges passiert. Und zwar hat die Grüne Jugend auf Bundesebene neue BundessprecherInnen gewählt, unter anderem Sarah Lee Heinrich und Timon Zenius, was an sich schon sehr, nach meinem Empfinden, schon ein bisschen progressiv ist, dass irgendwie eine Jugendorganisation, einem Jugendverband, eine Partei, eine Black Woman vorsitzt, die halt auch ganz klar soziale Gerechtigkeit so ein bisschen in den Fokus rückt und ganz viel und oft auch ja medial schon im Vorfeld versucht hat, auch Hartz IV zu kritisieren und so ein bisschen zu hinterfragen. Und es ist, also was passiert ist, ist, dass nach ihrer Wahl relativ schnell ein Shitstorm eigentlich auf sie heruntergeprasselt ist, und zwar über Twitter. Da wurde wurden beispielsweise irgendwie Tweets von ihr oder Kommentare, die sie beispielsweise getätigt hat. Ich will hier eine kurze Triggerwarnung aussprechen, wo sie halt beispielsweise irgendwie schwul, Tunte kommentiert hat oder unter ein Hakenkreuz Heil geschrieben hätte. Das wurde halt von rechten Leuten, von RechtspopulistInnen tatsächlich irgendwie gesichert und ihr übel ausgelegt über Twitter. Das hat dann dafür gesorgt, dass sie beispielsweise unglaublich viele böse, fiese Nachrichten bekommen hat und auch im Fadenkreuz eigentlich dieser ganzen RechtsextremistInnen stand, die dann gesagt haben, du gehörst auf die Abschussliste, du musst getötet werden beispielsweise und sowas an sich schon ein krasser Druck ist, ne? Zumal man auch bedenken mag, es ist eine Errungenschaft, dass sie halt Bundessprecherin geworden ist. Wo man aber auch weiß, dass das natürlich irgendwie mit kritisch beäugt wird, vor allem irgendwie auch aus von konservativen Medien zum Beispiel, die das ja auch aufgegriffen haben, zum Beispiel die BZ oder Bild, und das dann auch ihr irgendwie übel ausgelegt hat. Da sieht man halt wieder so ein bisschen die Struktur, die wir gerade besprochen haben bei Enisa Amani mit beispielsweise diesem Urteil, ne? Vom AfD-Politiker, und zwar, dass das an sich die Masche ist, von RechtspopulistInnen gewisse Tweets zu sichern von Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, die halt irgendwie ihrer Gesinnung nicht entsprechen, heißt irgendwie eine Zuwanderungsgeschichte haben, denen man halt tatsächlich auch ihre Zuwanderung vielleicht ansehen kann, die halt Frau ist, die sich halt irgendwie erkämpft hat, um da zu stehen, wo sie steht. Und das sieht man halt, wenn man auch vor allem gegenüberstellt, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, beispielsweise mit Philipp Amthor, da ging ja eigentlich auch über Twitter, ging es heiß umher, dass er halt dieses Foto hatte mit einem Nazi-Typen. Das wurde vielfach kommentiert, ging an sich irgendwie auch ein bisschen medial zwar, aber es ist komplett erloschen. Es gab irgendwie keine Debatte, große Debatte und Diskussion darüber. Bei ihr gab es sie. Und sie hat sich ja auch relativ schnell entschuldigt und hat gesagt, dass sie nicht wusste, dass sie das vor 6 Jahren als 14-Jährige kommentiert hätte, geschrieben hätte, dass sie da ganz klar es problematisch, queerfeindlich sieht und sich entschuldigt und dann halt trotzdem so angefeindet wird und sich halt zurückziehen musste und irgendwie mit Sicherheitsbehörden zu tun hatte und so, ist halt schon ein ordentliches Fundstück, ne, worüber wir auch sprechen müssen. Da spiegelt sich halt wieder das wieder, worüber wir gesprochen haben. Die Medien an sich greifen sowas eher auf, als halt irgendwie den weißen Politiker, CDU-Politiker Amthor, der mit einem Nazi drauf zu sehen war auf dem Foto, der nicht das abbekommen hat, was sie abbekommen hat zum Beispiel. Ne? Und da sieht man dieses zweierlei Maß, das an sich irgendwie an den Tag gelegt wird.
Sie hat ja auch, nur der Vollständigkeit halber, die heftigste Kritik bekommen für eine Aussage eines Talkformats 2019, wo sie, Zitat, gesagt hat, die eklige weiße Mehrheitsgesellschaft. Man muss, glaube ich, zu all dem, was jetzt hier auch aufgezählt wurde, und zwei Dinge betonen. Das eine ist, dass vieles von dem, was aufgezählt wurde, hat sie in sehr jungen Jahren gesagt oder auch geschrieben. Und das andere ist, sie hat sich für all das mehrmals auch entschuldigt und auch nochmal versucht, in Kontext zu rücken, warum sie was wie gesagt hat. Und ich finde, das muss man auch an der Stelle sich auch immer zugutehalten oder anderen Menschen eben, dass es vor allem in so einer digitalisierten Welt, das Internet vergisst nie, aber es gibt eben auch die Möglichkeit, klarzustellen, wie man etwas gemeint hat. Und ich finde, was mich in der Recherche total auch nachdenklich gemacht hat, ist, dass sie eben in diesem Kontext von der Klarstellung auch gesagt hat, dass ihre Wortwahl teilweise heute nicht richtig findet. Und aber ehrlich gesagt, habe ich keine richtige Sprache dafür gefunden. Es ist mir sehr schwer gefallen, mich zum Thema Rassismus zu äußern. Und das finde ich total spannend, also weil das ja auch ein bisschen in diesen Kontext zu rücken ist, von auch Sprache finden, als BIPOC über Rassismus zu reden. Und ich will da gar nicht so sehr über sie reden, weil ich finde, das tatsächlich auch so ein bisschen persönlicher Prozess, den jeder und jede irgendwie für sich durchmacht. Natürlich an der Stelle nochmal anders im Fokus, aber ich sehe mich ganz doll wieder in dieser Problembeschreibung. Also dass es nun mal auch ein Prozess ist, dass es schwer ist, auch darüber zu reden. Und aus einer Position heraus, aus der man Rassismus, Diskriminierungserfahrung gemacht hat, finde ich auch eine krasse Erwartungshaltung, dass diejenigen jetzt aber die reflektiertesten sein sollen. Also ich verstehe, dass das auch super schwer ist zum Teil und dass man sich doch erstmal finden muss, vor allem, sage ich auch ganz deutlich, in jungen Jahren. Genau, wie seht ihr das?
Also, ich fand die ganze Debatte wie immer interessant. Ich finde alles ja eigentlich interessant. Aber ich fand es halt so krass, wie mit ihr umgegangen wurde, weil sie halt 20 ist, wenn ich daran denke, was ich heute noch sage für Scheiße. Also niemals in diesem Ausmaß. Aber wirklich so Sachen, wo man dann halt einfach jetzt erst in den letzten Jahren vielleicht gelernt hat, hey, das ist so nicht in Ordnung und man ändert das und das dauert ja auch eine Weile. Also wie da halt mit einer 20-Jährigen umgegangen wird, ist schon echt krass, dass da auf jeden Fall Kritik kam oder dass Kritik kommt, finde ich, angebracht. Aber die Art und Weise, wie Kritik gebracht wird, ist ja halt eine Sache, die wir auch schon länger diskutieren. Also Morddrohungen sind auf jeden Fall, würde ich mal sagen, kein Weg, um Kritik zu üben. Und auch, ja, also über jemanden zu sprechen und eine Sache so krass hochzuschaukeln, ohne der Person eigentlich wirklich Raum zu geben, sich zu erklären, das ist sehr schwierig und das ist natürlich krass lange passiert, finde ich, in dem Kontext. Und andererseits fand ich es richtig krass, wie sie damit umgegangen ist, weil ich glaube, ich hätte mich immer total zurückgezogen oder viele, die halt einen Shitstorm bekommen haben, haben sich komplett zurückgezogen und sind von Positionen zurückgetreten. Und ich fand es halt sehr gut, dass sie sich entschuldigt hat, dass sie bereit war, darüber zu sprechen und dass sie sich aber auch Zeit genommen hat, erstmal zu gucken, zu reflektieren und zu schauen, was sie jetzt eigentlich nach außen gibt. Also da jetzt nicht alle Luke Mockridge, sage ich jetzt mal, überstürzt, irgendwie ein Video zu machen und sich als Opfer darzustellen. Das ist ja halt quasi so eine Methode oder ich würde mal sagen Selbstschutz. Ich glaube, das ist halt irgendwie das Erste, was man bei so einer Sache machen will, rauszugehen und sich zu erklären. Und dabei kann man aber krass ein Fettnäpfchen halt treten. Und das hat sie ja eben nicht gemacht, also sie ist richtig erwachsen damit umgegangen. Was ich aber auch halt echt gut fand, ist tatsächlich, und das ist jetzt total losgelöst von ihr, aber wir hatten jetzt dieses Jahr mehrere Fälle, wo es halt auch in die linke Bubble quasi hinein Shitstorms gab, da zu beobachten, wie wir uns eigentlich zu Cancel Culture, wenn es halt dann mal Leute von uns trifft und wenn es da halt geht, darum geht, dass halt irgendwie Tweets von vor 10 Jahren rausgekramt werden, wie das halt besprochen wird. Das fand ich tatsächlich einfach nur als Kulturwissenschaftlerin, glaube ich, sehr interessant, dass wir ja da eigentlich dann doch nochmal eine andere Position haben, als wenn wir diejenigen sind, die canceln. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber das sind so die Sachen, die mir auf jeden Fall aufgefallen sind, wie erwachsen sie damit umgegangen ist und wie die Reaktion von außen war.
Ich finde es auch unglaublich stark und beeindruckend, wie sie damit umgegangen ist. Ich finde halt trotzdem, also ich finde es so unglaublich krass, dass wir uns eigentlich bewusst machen müssen, wie halt diese rechten Netzwerke und Strategien entwickeln. Ne, das ist ja nicht alles einfach so passiert. Die haben das ja tatsächlich koordiniert, diese ganze Aktion gegen sie. Ne? Und sie haben das tatsächlich so eingefädelt, dass sie dann eben so viel Hass bekommt und auch Morddrohungen bekommt zum Beispiel und so. Ne? Eben um sie aus dieser Position heraus, aus der Machtposition heraus, die sie sich erkämpft hat, herauszuekeln. Und ich glaube, wir hätten alle ihr das nicht übergenommen, wenn sie ein paar Tage später, nachdem sie sich zurückgezogen hat, gesagt hätte, Leute, der Druck ist zu groß auf mich, ne, gerade in dieser Position. Ich glaube, es wäre besser, wenn ich mich vielleicht zurückziehe, ne, und mir das halt eben nicht antun möchte, weiterhin in der Öffentlichkeit und somit im Fadenkreuz dieser rechten Trolls zu stehen, ne. Und ich finde, an sich ist es die Aufgabe von uns, nicht immer wieder zu schauen, wie beispielsweise Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, Inisa Amani, die kriegt auch unglaublich viel ab auf Twitter. Jasmina Kunke, dazu kommen wir nochmal, ne, Quattro Milf. Oder halt beispielsweise weitere Frauen, die halt queer sind, die halt irgendwie auch Women of Color sind zum Beispiel, ne, und die eben diese Position haben, dass sie halt in der Öffentlichkeit stehen und sich das erkämpft haben, halt, dass sie sprechen können und gehört werden, ne, dass immer wieder das gleiche Konstrukt in irgendeiner Weise von denen aus der Schublade rausgezogen wird mit hier Cancel Culture, Hass, und sonst was. Und da fordere ich ganz, ganz klar und ehrlicherweise von unserer Gesellschaft auf und auch grundsätzlich politisch, aber auch rechtlich, dass da halt Einhalt geboten wird, ne, gegen so Hassreden. Und dass es an sich auch nicht in der Hand dieser ganzen Plattformen ist, wie Twitter entscheidet darüber, was jetzt tatsächlich gelöscht wird und was nicht. Oder wer blockiert wird oder wer jetzt beispielsweise nicht mehr einen Twitter-Account haben will für eine Weile, sondern dass das tatsächlich juristisch durch halt Deutschland beziehungsweise durch halt eine gute Rechtsprechung in irgendeiner Weise aufgearbeitet wird, so, ne? Weil ich finde es halt nicht okay, dass so mit Frauen umgegangen wird und vor allem nicht mit BPOCs, die halt in diese rechte Gesundung nicht reinpassen, ne? Und deswegen müssen wir da was machen und nicht nur machtlos zusehen, wie das immer wieder passiert.
Ja, nur einen Satz auch dazu, dann vielleicht müssen wir langsam wieder zum nächsten Thema, leider, weil ich es super spannend finde. Du hast natürlich recht, also da gibt es ja auch Berichte dazu, wie rechte Netzwerke sowas initiieren und auch sehr organisiert sind, aber ich glaube, was man auch immer mit dazu sagen muss, ist, dass da eben auch ein Großteil einer bürgerlichen Mitte halt mitzieht und sich mitempört, sich vor den Karren spannen lässt. Und deswegen finde ich, um da ein bisschen den Kreis zu schließen, auch ganz spannend, dieses Gegenpendant, das du gemacht hast mit Philipp Amthor, der auch, jetzt nicht nur dieses Foto, also wenn ich an Amthor denke, dann denke ich auch an Äußerungen, die krass frauenfeindlich sind, die auch rassistisch sind. Da gibt es ja auch einiges im Internet, was man dazu findet, an Videomaterial. Darüber wurde sich noch nicht mal halb so viel empört. Also wir sehen ja auch ganz klar Mechanismen, natürlich auch sexistische Mechanismen, auch sozusagen auch Mechanismen, die einfach viel, viel gnadenloser sind mit BIPOCs, wenn sie denn auch mal irgendwie, ich sag jetzt mal, Fehler machen an der Stelle oder sich halt nicht so gut äußern. Das zeigt ja auch ganz viel über diesen Zustand der Gesellschaft aus. Und wir sind dann bei Gleichstellung, wenn Philipp Amthor das gleiche Maß an Shitstorm irgendwann mal, was ich wahrscheinlich nicht erleben werde, auch mal bekommt. Irgendwie habe ich das Gefühl, nö, das prallt irgendwie alles ab und das ist alles nur so ein laues Lüftchen, egal wie und wie er sich äußert, was dann noch für Skandale kommen, sei es jetzt Wirecard oder sein Führerschein oder jegliche Äußerungen, die einfach problematisch sind, findet nicht statt. So, und ist schon bedenklich auf jeden Fall. Ja, das nächste Thema, über das wir sprechen wollen, unbedingt, ist der ganze Konflikt der EU und Belarus, unter dem vor allem Geflüchtete sehr leiden müssen aktuell und unter dem jetzt auch in zu winterlichen Temperaturen an der polnisch-belarussischen Grenze mittlerweile viele Menschen gestorben sind, erfroren sind. Darüber wollen wir sprechen, jetzt nicht unbedingt über die außenpolitische Dimension, die natürlich unglaublich schlimm und tragisch ist, sondern tatsächlich eher über die Frage, wie darüber bei uns berichtet wird, wie die Presseberichterstattung ist. Und wir wollen es gar nicht so episch ausbreiten, aber was an der Stelle vielleicht nochmal, worauf wir nochmal den Fokus legen wollen, ist, dass auch im Kontext dieser Krise, unter denen halt Menschen leiden, die damit eigentlich gar nichts zu tun haben, wieder, Zitat, von Flüchtlingswelle gesprochen wird, von Flüchtlingskrise und wo Begriffe verwendet werden, die enthumanisieren, die einfach tatsächlich auch teilweise aus dem rechten Diskurs sind und völlig unreflektiert genutzt werden. Und sowohl von Politik als auch von Medien und jetzt auch im Bereich der Politik nicht nur von der AfD, ja, im Gegenteil. Und das sind so Punkte, wo man vielleicht wirklich nochmal drüber sprechen muss im Kontext von Sprache und Verantwortung. Das ist einfach eine Atmosphäre, die da sprachlich geschaffen wird, die schwierig ist und die jetzt nicht unbedingt dazu führt, dass wir uns A, dem Problem stellen und wirklich auch Menschen helfen und auf der anderen Seite eben auch überhaupt kritisch reflektieren, wie sehr die Abschottung Europas eben fortgeschritten ist, bei allem Verständnis dafür, dass es natürlich schwierig ist, mit einem Diktator Lukaschenko eben darüber dann zu verhandeln, das ist schon klar, aber hier auch wieder, das haben wir heute auch schon mal angesprochen, die Verantwortung der Medien, die mir ganz wichtig ist und die fängt nun mal an bei den Begrifflichkeiten der Sprache, die ich verwende. Und das ist mir auf jeden Fall in der Recherche zur heutigen Folge als ein Thema nochmal aufgekommen, wo ich unbedingt mit euch drüber sprechen wollte.
Ja, also ich finde es echt erschreckend, dass wir irgendwie halt jetzt immer 2021 immer noch halt zu diesen ganzen dehumanisierenden Begriffen zurückkehren, wie du schon meintest, Marcel. Also wir hatten das 2015, haben das danach als Gesellschaft, dachte ich eigentlich, gut genug aufgearbeitet und darüber gesprochen, was Sprache halt auch einfach also was Sprache für Auswirkungen haben kann auf politische Ausrichtung und wie man generell halt so eine Sache, die jetzt passiert, so eine schreckliche Sache, wie man die halt aufnimmt. Und was dann halt auch irgendwie mit reinspielt, ist dann halt, dass Leute oder ja, ganze Communities quasi als nicht menschlich angesehen werden, sondern es ist irgendwas von wegen, okay, die sind jetzt irgendwie an der Grenze und das ist alles ganz schrecklich und was soll man machen und keiner ist vorbereitet. Und andererseits haben wir dann dieses krasse auf Kinder gehen, auf Frauen gehen, darüber berichten, wie viele Kinder jeden Tag an der Grenze sterben, wie schrecklich das alles ist, aber auch nur ganz kurz, ne? Also das hat man dann irgendwie halt im Abendbericht. Also man wird damit irgendwie geflutet, wie schrecklich das alles ist. Gleichzeitig wird aber einem auch suggeriert, dass halt diese Menschenmenge keine Regierung quasi übernehmen und dass wir total überfordert damit sind. Also dieses Spielen mit Ängsten und mit Gefühlen von ZuschauerInnen ist einfach ganz krass und natürlich darauf ausgelegt, dass man halt irgendwie am Fernsehen bleibt oder sich einen Artikel durchliest, was halt echt krass einfach ist, so, ne? Dass halt irgendwie damit einfach so gespielt wird. Und andererseits natürlich, dass dieses Thema, obwohl es halt auch jetzt präsent in den Medien ist, nicht wirklich aufgegriffen wird von der Gesellschaft. Also das sei irgendwie da würde ich mir halt von uns allen irgendwie mehr wünschen, dass man da halt auch einfach Stimme erhebt und sagt, wir haben Winter, heute hat es geschneit, alle haben sich gefreut. Ich habe mich super gefreut, dass es geschneit hat, ne? Aber was das halt für Menschen jetzt gerade bedeutet, die an der Grenze sind und unsere Regierungen sind weit, weit weg, irgendwie davon eine Lösung zu finden, wie wir den Menschen helfen können. So. Sondern es halt quasi diese ganze Berichterstattung nur darauf ausspielt, uns darüber zu berichten, was an der Grenze abgeht, aber nicht, dass wir jemals eingreifen könnten. Das ist echt verwunderlich, dass wir das nach 2015 immer noch haben.
Es ist mal wieder eine humanitäre Katastrophe, die vielleicht ja wieder ein negatives Schlaglicht auf die EU und ihre Art und Weise mit halt Geflüchteten umgeht und zeigt auch wieder, dass wir es komplett außer Acht lassen, zu gucken, dass eigentlich diese ganzen Krisen, die wir in der ganzen Welt haben, ne, uns natürlich auch betreffen, ne, dafür sorgen, dass halt beispielsweise Leute flüchten oder nichts anderes machen können, als zu flüchten, weil sie keine Alternative sehen, ne? Und da halt auch die grundsätzliche Frage zu stellen, was die Rolle von Deutschland oder Europa in dieser ganzen Welt ist, ne? Wie man beispielsweise Krisen, weil von denen profitieren wir ja auch, ne? Deutschland ist das viertgrößte Industrieland, das darf man nicht außer Acht lassen. Und wir haben so oft hier schon darüber gesprochen, dass halt die Begebenheiten, die Ordnung, in der wir uns befinden, ne, ja auch total ausbeuterisch ist, ne, und eben begünstigt, dass Leute, die benachteiligt sind, noch benachteiligter werden. Und also, dass da nicht eingegriffen wird einfach nur, und dass wir halt keine Lehren gezogen haben aus 2015 und auch nicht versuchen, in irgendeiner Weise dieser politischen Aufgaben und Verantwortung gerecht zu werden als EU, ne? Tatsächlich humanitär dafür zu sorgen, dass Geflüchtete natürlich hierher flüchten können und dass sie aufgenommen werden und dass man trotzdem halt unterstützt das und keine Drittländer beispielsweise ausbeutet, um den Wohlstand von sich selbst zu erhöhen, ne? Aber gibt es halt irgendwie nicht, ne? Und diese Einsicht, also ich finde es total traurig. Wir haben ja auch sehr viel über Lesbos auch im letzten Jahr bei unserem postmigrantischen Rückblick gesprochen, auch über das Feuer beispielsweise, das ja auch im Winter die Runde gemacht hat und dafür gesorgt hat, halt, dass auf Lesbos diese ganzen geflüchteten Camps halt abgebrannt sind. Ne? Das war ja auch nur ganz kurz in der Berichterstattung, so wie du Cindy gesagt hast, ne? Das ist eines der Beispiele. Und dann war es halt plötzlich weg, aus den Augen, aus dem Sinn. Ne? Und dafür mehr Sensibilität zu sorgen, ne? Und auch der Verantwortung gerecht zu werden, wäre jetzt mal echt angebracht.
Ja, da diese Krise immer noch anhält und sich hoffentlich aber auch lösen lässt, glaube ich, an dem Punkt, lasst uns gar nicht so weiter darüber reden. Also wir müssen das, glaube ich, in den nächsten Folgen noch ein bisschen vertiefen, wie auch dieser sprachliche Aspekt und auch die Frage der Verantwortung da eine Rolle spielt. Aber wir sehen halt immer wieder, und das finde ich gut, dass du da nochmal auf die Berichterstattung zu Lesbos eingehst. Man könnte jetzt übrigens auch zur Berichterstattung zu Afghanistan, auf das wir heute leider gar nicht so eingehen können, nochmal als Beispiel nehmen. Aber ich glaube, dieses Thema wird uns leider weiter begleiten. Und ich würde sagen, wir gehen mal zum nächsten Thema, auch wenn wir nicht zufriedenstellend wahrscheinlich am Ende der Debatte sind. Cindy, wir reden über Philosophie.
Wir reden über Pseudophilosophie. Ich habe ja gerade in der Uni Philosophie-Seminare, die ich ganz schrecklich finde. Aber ein Professor hat was richtig Schlaues gesagt und er meinte halt, dass Philosophie nur dann als richtige Wissenschaft angesehen werden kann, wenn man auch wirklich Fakten hat und wenn man sich nicht nur darauf bezieht, was man halt selbst beobachtet, weil dann ist es keine Wissenschaft. Und ich finde, es passt perfekt zu dem Fall, den wir jetzt auf jeden Fall besprechen. Also auf Twitter gab es so nicht Shitstorm, aber auf jeden Fall eine Debatte über eine Szene oder ein Gespräch zwischen Precht und Flaspöhler. Und zwar gibt es im ZDF ein Format, das Precht heißt. Und da gab es halt ein Gespräch, das werden wir euch jetzt kurz einspielen.
Ein Ansatzpunkt, wie man in der Gesellschaft die Widerstandsfähigkeit ohne den Verlust an Sensibilität stärken kann?
Es kommt eigentlich doch auch darauf an, dass wir die Möglichkeiten, die dieser freie Staat, der doch so frei ist wie noch keiner zuvor, dass wir uns ermächtigen, diese Möglichkeiten wirklich auch zu nutzen und dass wir die empathische Energie, dass wir die bündeln, damit wir uns gegenseitig ermächtigen, die Chancen zu nutzen. Und was ich aber gegenwärtig erlebe und was man auch im Netz erleben kann, ist, dass die empathische Energie immer in die umgekehrte Richtung geht. Ja, es werden dann eben schwarze Schriftstellerinnen darin bestärkt, die Buchmesse zu boykottieren, also nicht die Bühne zu betreten, die also eigentlich
so ganz, ganz schnellen Umschlag immer in Empörung geht.
Genau, und immer in die Bewegung nach unten. Und was ich mir wünschen würde, ist Empathie, ja, also aktive Sensibilität, aber um uns zu ermächtigen und in die Höhe zu gehen und nicht in die Tiefe. Und dieses sich selbst marginalisieren, sich selbst wieder rausziehen durch eben diese Boykottbewegung, das glaube ich, das lässt Gesellschaften letzten Endes auseinanderdriften. Viel wichtiger wäre es doch eben, dass wir partizipieren, dass wir alle ermächtigen zu partizipieren und uns ermutigen, den Zumutungen souverän zu begegnen.
Und über diese Szene wurde heftig diskutiert, vor allem auf Twitter. Nämlich geht es darum, warum zwei weiße Menschen darüber diskutieren, ob Konsequenzen, die eine schwarze Autorin für sich gezogen hat, ob die angebracht sind oder nicht. Das ist nämlich echt interessant. Ich fand das halt relativ gut, weil es natürlich eine Seite gab. Und ich meine, es war schon davor, wurde es ja schon besprochen. Oder wir hatten ja die Folge, in der wir über diesen Fall halt gesprochen haben, über die Buchmesse und auch über Reaktionen gesprochen haben, vor allem von weißen JournalistInnen, auch AktivistInnen, die halt der Meinung waren, dass man ein Boykott nicht das richtige Mittel ist, um halt quasi gegen etwas vorzugehen. Und nach dieser ganzen Debatte entscheiden sich halt Precht und Flaspöhler, das jetzt irgendwie nochmal aufzunehmen, darüber zu sprechen und zu sagen, dass dieses Boykottieren, ich zitiere hier Flaspöhler, ein sich selbst marginalisieren ist und sich rausziehen ist oder ein Abgeben der Verantwortung, wie man jetzt damit als Gesellschaft umgeht. Und das ist halt so verwirrend für mich einfach, wie man nicht verstehen kann, dass für Jasmina Kunke, für Quattromilf erstens diese ganze Sache echt schwierig gewesen sein muss. Wie gesagt, wir hatten in der Folge davor, die wir darüber hatten, schon besprochen. Sie hatte kurz vorher wirklich schlimme Bedrohungen bekommen. Ihre Adresse, ihr Wohnsitz wurde veröffentlicht, sie musste umziehen. Und generell ist halt auch einfach diese Belastung, diese psychische Belastung, die man einfach hat, wenn man sich Solidarität wünscht, wo es auch wirklich angebracht ist und die nicht bekommt, das ist halt extrem hoch. Sie war einfach gestresst und sich da rauszuziehen, ist für mich total verständlich gewesen. Ne? Weil warum sollte sie da jetzt irgendwie Galionsfigur spielen für alle Personen, die da irgendwie das ausgehalten hätten, zur Buchmesse gegangen wären oder sind? Super ist auch ein Weg auf jeden Fall zu zeigen, hey, ich gehöre auch auf die Bühne. Es ist aber auch genauso valide zu sagen, ich möchte da jetzt irgendwie nicht weitermachen, weil ich bekomme keine Solidarität und ich will nicht jeden Tag für meine Rechte halt kämpfen. Und es ist dann halt eben Precht und Flaspöhler, da sitzen zwei weiße Menschen, wie gesagt, die keine Rassismuserfahrung haben, die sich offensichtlich nicht mit dem Instrumentboykott überhaupt auseinandergesetzt haben, die sich da hinsetzen und diskutieren und philosophieren, in Anführungszeichen, was man hätte besser machen können, ist richtig anmaßend einfach. Was haltet ihr davon? Also Marcel, du hattest schon vorher, fand ich ganz gut, vom Gaslighten gesprochen.
Ja, also Ich glaube, die beiden, abgesehen davon, dass ich schon glaube, dass Flasspöhler da das ganz bewusst auch macht, wäre jetzt tatsächlich aus dem, was ich so von ihr bisher gehört und gelesen habe, meine Vermutung zumindest. Aber gut, lassen wir das jetzt einfach mal so stehen und nehmen wir mal dieses Gespräch, machen für mich einen ganz klaren analytischen Fehler. Und sie tun halt so, als wäre die Position jetzt in diesem Fall von Jasmin und Kuhnke als schwarze Schriftstellerin, die von Nazis bedroht wurde und die wirklich aufs Böseste rassistisch im Internet beleidigt wird und auch um ihr Leben einfach bangen muss, auf der gleichen Höhe wie in diesem Fall jetzt die Nazis mit ihrem Verlagsstand auf der Buchmesse. Und wenn man das jetzt mal auf die Gesellschaft überträgt, die beiden machen den analytischen Fehler, dass sie BIPOX in ihren Mitteln und ihrer Position gleichsetzen mit einer wie auch immer gearteten weißen Mehrheitsgesellschaft. Und das ist eben, da ist eben schon der Fehler. So, das ist eben nicht der Fall. Wir reden ja im Kontext von Rassismus, reden wir immer noch von einem System der Ungleichwertigkeit, von einem System der Diskriminierung. Und das ist ja der ganze Sinn und Zweck auch dieses Podcasts, eben auch diese Mechanismen aufzuzeigen. Und wenn wir es nicht schaffen, das anzuerkennen, dass es erstmal so ist, dass wie Rassismus funktioniert und welchen Mechanismen, dann braucht man da jetzt auch nicht weiter zu philosophieren. Und genau das machen beide. Sie tun so. Ich glaube, Flasspöhler sagt, man soll nicht den Shitstorm nutzen und die Empörung, damit sie das halt absagt und nicht die Bühne betritt, sondern dass man die empathische Energie nutzen soll und dass sie es dann erst recht macht und dann kann man sich begegnen in einem Raum, bla bla bla. Und sorry, aber das ist einfach tatsächlich, das ist so ein klassisches Beispiel für nicht anerkennen und gaslighten, dass es Rassismus und rassistische Mechanismen gibt. Und das finde ich schon, also finde ich deswegen so krass, weil wir hier nicht von einer Diskussionsrunde reden, die irgendwie jetzt im AfD-Milieu irgendwie organisiert wird, sondern wir reden hier tatsächlich über die sogenannte bürgerliche Mitte, die sich da sozusagen trifft. Das ist schon krass, ich sage es mal diplomatisch gesehen, krass wenig Problembewusstsein und Wissen über dieses Thema.
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich von dieser ganzen Debatte nicht so viel mitbekommen habe, weil das ja eigentlich schon so ein bisschen über Twitter steil gegangen ist. Und was ich an sich so ein bisschen in Vorbereitung sozusagen zu dieser Podcast-Folge halt irgendwie auch herausbekommen habe oder was meine Sichtweise ist und die ich jetzt auch so zum Teil, also von euren Berichten so ein bisschen oder Einschätzungen, was da so auch gesagt wurde, höre, ist halt einfach, ganz ehrlich, ich hätte mir von intellektuellen Leuten, die sich halt mit Philosophie auseinandersetzen, tatsächlich mehr erhofft, als in irgendeiner Weise so eine einseitige, total unreflektierte Analyse. Wie hätte Jasmina Kuhnke reagieren sollen in dieser Buchmessendebatte? Gewünscht. Also ich finde es schon echt komisch, sich nicht dessen bewusst zu sein, wie privilegiert man in dieser Position ist und eigentlich nichts zu sagen hat, so Punkt. Es ist nicht in deren Ermessen. Sie haben nicht, meiner Meinung nach, nicht das Recht, da in irgendeiner Weise eine Fremdzuschreibung auf sie zu machen und ihr irgendwelche Ratschläge zu geben in dieser Situation. Ne? Punkt. Und das sollen verflixt nochmal Leute merken, die halt in, ne, vor allem weißgelesene Leute, die halt super privilegiert sind, merken, die intellektuell halt, von denen ich auch mir wünsche, dass sie merken, dass halt Empathie bedeutet, einfach mal die Klappe zu halten und die Sichtweise und Perspektive von einer Person, die von Rassismus betroffen ist, Diskriminierung betroffen ist, anzuhören und nicht zu beurteilen. Weil genau das passiert ja immer. Wenn beispielsweise Leute, BIPOCs, Migras zum Beispiel, ne, sagen, sie fühlen sich rassistisch angegangen von dieser oder jenen Aussage oder diese und jene Aussage wird total kritisch beachtet und deswegen rufen wir zum Boykott auf oder so, ne, beispielsweise gegenüber bestimmten Personen oder Medien oder was auch immer. Dann passiert es halt oft, dass gesagt wird so, ja, das ist jetzt nur eine persönliche Befindlichkeit, die in irgendeiner Weise von einer kleinen Gruppe geäußert wird, aber davon sind gar nicht so viele betroffen. Und genau davon müssen wir doch weg. Und ich finde es immer wieder krass und mühsam, dass wir uns immer wieder am gleichen Ausgangspunkt eigentlich befinden, wo wir halt erklären müssen, Leute, das ist die Realität, das ist hier nicht irgendwie eine individuelle Betroffenheit, die halt jetzt vielleicht zwei Personen von 100.000 betrifft, sondern das ist eine kollektive, ein kollektives Problem, das wir in unserer Gesellschaft haben und das tatsächlich in irgendeiner Weise angegangen werden muss. Und die Aufgabe von Intellektuellen, wenn sie auch PhilosophInnen sind, ist meiner Meinung nach, das nicht in irgendeiner Weise zu beurteilen, sondern tatsächlich die Missstände philosophisch einzuordnen, die wir in dieser Gesellschaft haben, einzubetten und selber auch mit anzuprangern.
Genauso sehe ich das auch. Also ich glaube, was mich wirklich am meisten stört an diesem Gespräch, ist auch, wie sie miteinander reden. Ich finde da so eine krasse Selbstgefälligkeit drin. Außerhalb des Protokolls, aber da werde ich einfach auch richtig sauer. Ich war richtig sauer, als ich das gesehen habe. Ich dachte, das kann nicht sein, Leute. Was labert ihr? Also wirklich das, nur weil ich über irgendwas rede, ohne drüber nachzudenken und das Problem zu durchschauen, heißt noch lange nicht, dass ich philosophiere oder whatever ist. Also was heißt auch intellektuell an der Stelle? Ne? Das muss man auch mal deutlich mal in Frage stellen. Ich glaube, was mich tatsächlich auch so sehr stört an dem Punkt ist, du hast ja eigentlich schon gesagt, ich will es gar nicht wiederholen, aber vielleicht nochmal, um kurz das zu betonen, ist, sie machen es so gleich. Also das ist, glaube ich, das ist nochmal dieser Mechanismus, ne? Und sie tun so, als wäre Rassismus abhängig davon, wie ich es denn oder wir als diejenigen, die Rassismus erfahren, empfinden. Und das ist, glaube ich, das ist schon krass. Und ist ein Bärendienst für antirassistische Arbeit, muss man deutlich sagen. Weil mein Problem dabei ist, dass ja so viele darauf aufspringen. Also das hat ja Auswirkungen, weil eben vielen kommt das genau recht zu sagen, ja genau, die sollen sich mal nicht so haben. Die wollen sich ja nur wichtig machen oder whatever, was immer für Vorwürfe da sind. Und das ist natürlich eine super Ausrede, sich nicht zu beschäftigen mit Rassismus. Und das finde ich so fatal an der Stelle. Ja, und ich meine, ich weiß, Pöhler ist ja auch Publizistin, verlegt ja dementsprechend auch Bücher mit solchen Positionen und sehe ich höchst kritisch, um das mal gelinde zu sagen.
Sehe ich genauso. Wollen wir zum großen C kommen?
Genau. Wir können nicht über das Jahr 2021 reden, um, auch wenn wir alle irgendwie das Thema satt haben, über Corona zu sprechen und vielleicht auch eher in diesem Kontext verstehen als eine trauriges Update zu Corona. Wir haben, glaube ich, auch im letzten Jahresrückblick und auch in einigen Folgen über Rassismus und Corona gesprochen, in vielfältiger Hinsicht. Und an dieser Stelle, glaube ich, müssen wir zwei Dinge erwähnen. Und der eine ist natürlich die Omikron-Variante. Was da ganz auffällig war, ist, als die entdeckt wurde, sie wurde in Südafrika das erste Mal in Laboren entdeckt, dass das verbunden war mit einer Zuschreibung von wegen, die Variante kommt aus Südafrika, ist eine Südafrika-Variante. Und das ist eben nicht der Fall. Also tatsächlich wurde sie das erste Mal in Südafrika identifiziert. Tatsächlich ist sie aber da schon in vielen Teilen dieser Welt verbreitet gewesen. Und hier wieder ein Beispiel dafür, wie auch diese im globalen Kontext diese Mechanismen mal wieder funktionieren. Wir haben natürlich über Corona schon gesprochen im Kontext von anti-asiatischem Rassismus, aber ich glaube, hier muss man auch nochmal deutlich das Spannungsfeld des globalen Nordens mit dem globalen Süden auch verbunden eben mit einer rassistischen Denkstruktur an der Stelle durchaus nochmal hervorheben. Und der andere Punkt, den machen wir jetzt auch relativ kompakt, weil wir auch gar nicht mehr so viel Zeit haben, ist das Thema, über das wir auch schon gesprochen haben, nämlich inwiefern Corona Rassismus und Diskriminierung mehr aufzeigt oder im Zweifelsfall nicht sogar auch beschleunigt. Und dort gab es den Bericht der Bundesantidiskriminierungsstelle ADS, dass die Beratungsanfragen der Antidiskriminierungsstelle um 78% im Corona-Jahr gestiegen sind. Und im Grunde genommen jeder dritte Fall, der neu dazugekommen ist, in irgendeiner Weise eben auch einen Corona-Bezug hat oder im Zusammenhang steht zu Corona. Und die Zahlen machen es eigentlich ziemlich eindrucksvoll deutlich. 2019 haben wir noch von 3.580 Fällen Beratungsanfragen in der Antidiskriminierungsstelle gehabt und 2020 sind es schon 6.383. Also das ist schon ein krasser Anstieg und wir können jetzt leider an dem Punkt gar nicht so sehr im Detail drauf eingehen. Vielleicht machen wir mal eine eigene Folge daraus, sobald wir Corona einigermaßen besiegt haben und gehen da mal mehr drauf ein auf diese Mechanismen. Aber selbstverständlich hat Corona hier leider auch dazu geführt, dass die Zahl der Diskriminierungsfälle einfach angestiegen ist, sowohl bezogen auf ethnische Herkunft, aber eben auch auf Geschlecht, Alter, Religion, sexuelle Identität, Behinderung. Es macht mit 41% der Beratungsanfragen einen ganz großen Teil aus. Und das ist natürlich in vielfacher Hinsicht besorgniserregend.
Was ich an sich an der Debatte wieder, ne, über die Pandemie und an sich, dass wir tatsächlich Mutationen von Corona gewisse Zuschreibungen machen, wie halt der Wuhan-China-Virus oder halt beispielsweise irgendwie der südafrikanische Virus, ne, weil er dort entdeckt wurde, zeigt wieder, wie krass selektiv wir sind, ne, und versuchen halt tatsächlich auch gewisse Nationen, ne, halt Länder oder auch beispielsweise Kulturen wieder in so ein diffamierendes Licht zu packen, ne, und zu stellen, was halt an sich in unsere europäische Sichtweise, dieses eurozentristische, diese weiße Perspektive halt ganz klar betont, ne. Und was ich an sich auch so gefährlich daran finde, ist ja, dieser Virus oder diese Mutation macht ja keinen Halt vor der Grenze zu, weiß ich nicht, Nordafrika oder beispielsweise irgendwie in den anderen Kontinent hinein auf, sondern der ist halt grenzenlos, ne, und weltweit unterwegs, ne, und das, die Mutation geht ja weiter sozusagen, und dann haben wir dieses ganze Problem überall und nicht nur halt irgendwie in Südafrika, weil es von da kommt, ne, und also sich dessen bewusst zu sein, dass halt ein Virus an sich nicht guckt, ob du reich oder arm bist, ob du jetzt in Afrika aufgewachsen bist oder beispielsweise in Norwegen, ne, oder in Deutschland, sondern du bist genauso betroffen von dem und gesundheitlich total am Arsch, sage ich jetzt mal wortwörtlich, wenn du ihn bekommst, ne? Und das halt komplett auszublenden und wieder in so eine Schmuddelecke zu packen, so von wegen, da wurde es entdeckt, deswegen heißt es jetzt so. Und deswegen spitzen wir halt Rassismus wieder zu und nehmen das irgendwie für selbstverständlich an, dass wir das halt auch so sagen dürfen, weil es daher kommt. Finde ich halt höchst problematisch, und da müssen wir halt, sehen wir halt traurigerweise auch wieder, wie halt Pandemien oder Krisen, wie so ein kleines Brennglas, Probleme und Missstände, die wir in der Gesellschaft haben, das ist Rassismus und Diskriminierung und Ausgrenzung, halt verstärken.
Genau, was halt auch in der ganzen Sache, was viele, glaube ich, nicht verstehen, das Problem ist einfach, dass diese Variante, Menes, Marcel, ihr habt es schon gesagt, halt in anderen Ländern auch schon aufgetreten ist, vor allem auch in anderen europäischen Ländern, unter anderem Dänemark, aber die Grenzen halt quasi nicht dicht gemacht werden. Also wenn es halt jetzt wirklich wie in Israel gewesen wäre, Israel hat einfach für alle Länder die Grenzen oder halt ein Einreiseverbot eingebracht, dann wäre das halt kein Problem, weil klar, man will keine neue Variante haben, vor allem wenn man halt auch ein Tourist in einem Land ist und man einfach noch keine Fälle im Land hat, dann ist es schlau, halt irgendwie Grenzen dicht zu machen. Sondern es ist halt wirklich überwiegend afrikanische Länder halt quasi auf diese rote Liste gekommen sind, unabhängig davon, dass in Spanien die Variante aufgetreten ist, wie gesagt, in Nordeuropa eigentlich überall, weil die auch super krass ansteckend ist, und das halt auch einfach nicht gefixt wird, so nach Motto, sondern jetzt wird ja quasi rausgegeben, nach welchen Kriterien man irgendwie halt diese rote Liste aufstellt. Und das sind dann unter anderem so Sachen wie, ob richtig getestet wird am Flughafen, ob die Tests richtig durchgeführt werden, yada, yada, yada. Das Ding ist halt einfach, alles, was es halt einfach sagt, ist halt, dass man afrikanischen Ländern nicht vertraut, dass sie diese Tests zum Beispiel richtig durchführen. Also es ist so krass bevormundend, wenn man sich halt mit Geschichte und auch das Verhältnis zwischen vor allem Westeuropa oder ja Westeuropa und afrikanischen Ländern anschaut. Dieses, wir müssen euch jetzt komplett sperren, weil wir wissen nicht, ob ihr halt unsere Standarde habt. Und das ist halt zutiefst rassistisch, dass man halt quasi einfach bestimmten Ländern immer noch vorweist oder vorhält oder unterstellt, dass die Standarde oder europäischen Standarden halt nicht gerecht werden können und dass sie deshalb komplett gebannt sind. Und das ist halt quasi die ganze Sache, die halt auch hinter der Diskussion steht, die ja zum Beispiel im deutschen Kontext auch nicht besprochen wird. Also ich habe das ja auch irgendwie über BBC Africa halt beobachtet, da wird nochmal ganz anders darüber gesprochen als jetzt halt bei uns in den Nachrichten, sondern da wird halt wieder das quasi aufgebracht von wegen, ja, einige Nationen finden das rassistisch, Punkt. So, ohne dass Leute da wirklich halt eigentlich einen Kontext zu haben, warum das als rassistisch gelesen oder warum es rassistisch gemeint sein könnte.
Ja, nur als Parallele dazu. Also wir haben jetzt leider auch nicht den Raum und die Zeit, darüber zu sprechen, aber wir haben auch im letzten postmigrantischen Rückblick über das koloniale Erbe gesprochen, wenn ihr euch erinnert, im Zuge des neu errichteten Humboldt-Forums. Und auf jeden Fall, was ich da nur sagen wollte, weil die Parallele schon, und das stärkt auch das Argument von dir, Cindy, da ist, wenn es um die Rückgabe dieser kolonialen Dinge geht, die geraubt wurden im Zuge der Kolonialisierung, dass ein Argument immer ist, wir können das ja nicht zurückgeben, weil ihr könnt das ja gar nicht so gut sichern in euren Museen und ihr seid da ja gar nicht so, bei euch ist es unsicher, bei uns ist es sicher. Und das ist ehrlich gesagt, eine ganz ähnliche Sichtweise. Deswegen, daran habe ich mich gerade nur erinnert gefühlt, weil sie tatsächlich auch im Hinblick auf Corona und die Art und Weise, wie hier eurozentristisch auf den globalen Süden geschaut wird, ganz viele Ähnlichkeiten in der Argumentation und Denkweise aufzeigt. Wollen wir zum letzten Thema kommen? Thema Afrozensus. Ich nehme an, dass wir darüber auch nochmal eine weitere Folge machen werden. Aber vielleicht, weil es in diesem Jahr passiert ist und weil wir es unbedingt erwähnen wollen, Cindy, was ist der Afrozensus und warum ist es so wichtig dieses Jahr?
Dankeschön für die Überleitung. Ich freue mich total, darüber sprechen zu können. Also ich habe ja bei dem Afrozensus auch mitgemacht. Es ist nämlich eine Umfrage gewesen, die von Citizens for Europe und Each One Teach One quasi kreiert wurde und an 6000 Menschen aus der afrikanischen Diaspora in Deutschland halt geschickt wurde. Und da waren halt mehrere Umfragen. Es waren halt, ich glaube, zweiteilig aufgeteilt. Erstmal wurde über Lebensqualität allgemein gesprochen in Deutschland und auch vermehrt natürlich über Rassismuserfahrungen und ob man sich an Stellen wenden könnte, also wo Leute sich dann halt eben Hilfe suchen, weil das nämlich natürlich ausgewertet werden sollte im Sinne von, wie leben schwarze Menschen in Deutschland und gibt es genügend Hilfe? Und natürlich wusste man im Vorhinein, dass der Test oder diese Umfrage jetzt nicht gerade gut für Deutschland als Regierung, sage ich jetzt mal, ausfallen würde. Aber in diesen 300 Seiten, ich habe diese 300 Seiten natürlich nicht gelesen, ich lese extrem langsam gerade, deshalb, ne? Aber die wichtigsten Punkte wurden halt quasi vorgestellt. Es gab halt von Each One Teach One auch eine, für alle Interessierten, ein Zoom-Meeting, wo die halt eben diesen Bericht vorgestellt haben. Ist halt herausgekommen, dass nochmal über alle Erwartungen einfach Lebensstandarde für schwarze Menschen in Deutschland einfach katastrophal sind. Also da sind dann Sachen drin, wie dass über 90% der befragten Menschen das schon erfahren haben, dass denen halt einfach in ihre Haare gegriffen wurde. Oder dass, ich will jetzt nicht lügen, es waren glaube ich 93% der schwarzen Menschen hier oder der Befragten auf Tinder, je nachdem, also je nach Gender, je nach Körperform auch, je nach Schattierung der Hautfarbe, basically auch sexualisierte Vorurteile entgegenbekommen, also beziehungsweise sexuelle Belästigung, die natürlich in dieses fetischisierende Verhalten auch geht. Und genau so eine Sachen wurden da halt eben abgefragt, ausgewertet. Und was natürlich auch nicht überraschend ist, es gibt halt einfach in ganz Deutschland nicht wirklich eine Bundeszentrale oder eine Landeszentrale für anti-schwarzen Rassismus, sondern es wird halt quasi mit eingebettet in Antidiskriminierungsstelle, was insofern halt problematisch ist, weil Antidiskriminierungsstellen oft schwarze Menschen halt einfach ausklammern, weil, wie gesagt, das ist halt irgendwie der erste Bericht, der sich halt überhaupt mit schwarzen Menschen ausschließlich halt irgendwie auseinandersetzt. Und deshalb haben wir halt auch einfach Riesenlücken, wenn es um Aufarbeitung von anti-schwarzen Rassismus geht. Ja, genau. Das ist quasi der Afrozensus. Der ist jetzt erst letzte Woche, glaube ich, rausgekommen. Deshalb ist auch alles noch ganz früh. Und ich kann jeden einfach nur nochmal ermutigen, wenn er oder sie oder die Person sich nicht damit auseinandergesetzt hat, da irgendwie nochmal richtig reinzuschauen, auch bei Each One Teach One auf die Seite zu gehen und nachzuschauen. Die haben gerade relativ viele Veranstaltungen. Ich glaube, das Zoom-Meeting, das die hatten, kann man sich auch, ich weiß nicht, ob man sich das nochmal danach anschauen kann, aber da gab es auch nochmal eine Zusammenfassung, eine gute. Und das war halt, ich glaube, jetzt für mich natürlich als schwarze Person auch so ein Riesending einfach, als Jahresrückblick quasi, weil das auch einfach zeigt, wie wie viel es auch einfach bringen kann, wenn Communities laut sind und halt auch einfach wahrgenommen werden wollen, dass halt irgendwie Leute sich da hinsetzen, dass Vereine sich hinsetzen und sagen, ja, okay, wir werden das jetzt mal auswerten, wir fragen Leute nach und wir schreiben diesen 300-Seiten-Bericht und machen Vorschläge, wie es halt irgendwie besser funktionieren kann.
Genau, vielen Dank fürs Vorstellen, Cindy. Mal so perspektivisch gesprochen finde ich grundsätzlich traurig, dass beispielsweise so eine unabhängige NGO, also ein Verein, der irgendwie ehrenamtliche Strukturen aufweist, tatsächlich so eine Riesenumfrage macht, ne? Und dass es beispielsweise nicht von staatlicher Seite kommt, zum Beispiel so eine Umfrage zu machen und diese 300 Seiten zu schreiben. An sich, glaube ich, teilen wir das alle, dass das, was du jetzt auch irgendwie vorgestellt hast mit, dass ungefragt die Haare angefasst werden, dass das halt irgendwie fast 100% betrifft, ne, über 90% Personen, die davon betroffen sind, zeigt ja auch an sich, dass wir damit vielleicht jetzt nicht so, dass wir nicht sagen, oh wow, das hätten wir jetzt niemals gedacht, dass es irgendwie über 90% sind, die davon betroffen sind, sondern das war uns an sich ja schon klar vom Empfinden her, von unseren Erfahrungswerten her, ne, wie wir halt an sich auch Diskriminierung, Rassismus halt vor allem auch gegenüber schwarzen Menschen, schwarzen Frauen wahrnehmen. Ich finde es halt bezeichnend, dass man damit versucht, dieses Subjektive, halt wie ich versucht habe, bei dieser Debatte mit diesem Philosophen Precht, ne, auch so ein bisschen darzustellen, dass man halt versucht, dieses Subjektive, dieses, ja, ist doch individuell, dass ihr irgendwie Sorge habt, dass euch in die Haare gefasst wird und dass ihr irgendwie krasseste sexualisierte Kommentare bekommt und fetischisiert werdet auf Dating-App zum Beispiel und so. Ist doch an sich nur so individuell, ne? Du bist halt gut aussehend, deswegen betrifft dich das mehr als irgendwie jemand anderen. Und davon kommt ja genau diese Statistik, diese Studie weg, ne? Indem sie halt versucht, tatsächlich Daten, Fakten zusammenzufassen, um die halt Leuten in die Hand zu geben und zu sagen, hier, wenn es über 90% der schwarzen Menschen betrifft, haben wir ein ordentliches Problem, ne? Das, von dem wir wussten. Aber hier habt ihr es nochmal schriftlich, ne? Das könnt ihr nicht wegdenken. Und das halt sichtbar zu machen, finde ich total stark und hoffe tatsächlich, dass da auch der Wille da ist, das auch politisch zu begleiten und auch mal selbstverständlicher zu machen, dass halt eben solche Studien gibt, ne, auf die man sich tatsächlich beziehen kann und nach denen man halt auch politisches Handeln oder auch gesellschaftliches Handeln so ein bisschen zieht für sich.
Der Afrozensus ist deswegen so wichtig, also auch wenn es keine repräsentative Studie ist, ist es, und das muss man, glaube ich, kann man gar nicht genug betonen, es ist die erste systematische Untersuchung zu antischwarzem Rassismus und deswegen ist es unglaublich wichtig, dass das gemacht wurde. Wirklich Hochachtung für diese riesige Arbeit. Und mir ist was völlig recht. Also eigentlich müsste, also meiner Meinung nach, ist es eine staatliche Aufgabe, das zu tun und nicht unbedingt eine NGO. Wobei man muss dazu sagen, dass sie finanziell von der Antidiskriminierungsstelle für dieses Projekt gefördert wurden. Immerhin. Was ich nochmal hervorheben will, ist, Cindy hat ja ein paar Ergebnisse vorgestellt, dass es deswegen auch eine wichtige Studie ist, so banal es klingt, weil sie uns einfach schwarz auf weiß aufgrund der Erfahrungserlebnisse deutlich macht, es gibt ein riesengroßes systematisches Problem, aber auch ein Alltagsproblem mit anti-schwarzem Rassismus. Und was ich total krass finde in den Zahlen ist, dass 80 oder das andersrum, dass nur jeder fünfte Befragte sagt, er erlebe kein oder selten antischwarzen Rassismus. Das heißt, auf der anderen Seite 80% sind genau diejenigen, die sagen, nee, ich erlebe das, das ist mein Alltag. Und dann ist es vielleicht eine Differenz zwischen manchmal und sehr häufig, aber es ist mein Alltag. Und das ist schon krass einfach. Das ist so ein richtiges Bankrottzeugnis für den Status unserer Gesellschaft momentan. Und deswegen ist es wichtig, dass das schwarz auf weiß auch so erhoben wurde und steht und eine wichtige Grundlage darstellt, auf dessen wir dann als Politik und Gesellschaft weiterarbeiten müssen. Und vielleicht nur ganz kurz, das fand ich sehr spannend. Also wir verlinken euch übrigens alles, was wir heute gesprochen haben, nochmal in den Shownotes. Und so auch hier eine Auflistung der relativen Häufigkeiten nach Diskriminierungserfahrung. Die ist aufgegliedert nach verschiedenen Bereichen. Und worauf ich da nur mal kurz eingehen will, ist den Bereich der, wie häufig macht man diese Diskriminierungserfahrung? Da konnte man die Antworten geben, nie, selten, manchmal, oft und sehr häufig. Und sehr häufig sozusagen das Maximum, was man angeben kann. Und dass die meisten, die sehr häufig angeklickt haben, die Diskriminierungserfahrung machen in den Bereichen, und jetzt mache ich das mal nach Häufigkeit, Medien und Internet. Also es ist spannend, weil es passt sehr gut in das, was wir heute so besprochen haben, dass in sozialen Netzwerken, aber eben auch in der Presseberichterstattung die Frage der, wie wird denn berichtet, was für eine Art von Sprache wird genutzt, aber auch worüber wird berichtet, dass da wirklich die allermeisten sagen, das ist etwas, was ich sehr häufig als diskriminierend wahrnehme. Und da meldet sich auch schon Cindy.
Ja, weil ich das super interessant fand, weil das jetzt auch also auf Instagram oder auf Social Media mehr besprochen wird und auch mit, ich habe mit einer Freundin darüber gesprochen, die eine Ausbildung als Kinderpflegerin macht, wie schwarze Menschen halt dargestellt werden in zum Beispiel Büchern. Also sie meint halt zum Beispiel, dass es gang und gäbe ist, dass dort, wo sie halt ihre Ausbildung macht, genau, wenn halt so über AIDS gesprochen wird, Hepatitis, wenn es um Viren geht, dass dann halt irgendwie auch schon MitschülerInnen Bilder nehmen, die halt schwarze Menschen quasi zeigen. Und das ist halt genau das, wie man schwarze Menschen halt einfach natürlich wahrnimmt, auch wenn es um Armut geht. Also dann denke ich jetzt zum Beispiel an meine Geografiebücher, dass wenn es um Armut ging, um Überbevölkerung, waren es immer irgendwie so Menschen indischer Nationalität, schwarze Menschen, also dass damit halt irgendwie viel gespielt wird, so nach Motto, und dass sich das dann halt irgendwie auch reproduziert und zeigt halt eben, wenn es um Vorurteile geht oder halt in der Repräsentanz in den Medien. Deshalb finde ich das überhaupt nicht verwundernd, aber voll krass, dass es halt also so viel Auswirkung hat tatsächlich. Also ja, also ich fand die Studie richtig krass, also ne, auch wenn die jetzt nicht wirklich repräsentativ ist, aber es ist einfach richtig heftig, wie viele da halt irgendwie sehr häufig angekreuzt haben, weil man das irgendwie immer im Gefühl hatte, und das ist ja auch so eine Sache, die wir dann halt irgendwie, ne, wo man sich auch einfach innerhalb von Communities bestärken will, dass man, dass es eben nicht nur ein Gefühl ist, sondern dass es wirklich systematisch ist, aber man ist halt einfach so erleichtert, so traurig es ist, wenn man halt wirklich einfach stehen hat, dass von diesen 6.000 Menschen, 90% irgendwie bestimmte Erfahrungen erlebt haben, die man selbst auch gemacht hat. Und dass es halt eben nicht ein Einzelfall ist oder das, was irgendwie jetzt nur bei älteren Menschen repräsentiert ist, sondern halt in der gesamten Gesellschaft. Und es passiert halt vielen, vielen Menschen, dass die halt da eben so abgewertet werden auch einfach. Man wird einfach nicht als Individuum wahrgenommen, sondern als Hauptattraktion.
Ja. Ja, und um das noch zu komplementieren, und ich glaube, wir müssen da wirklich nochmal eine Folge zu machen, weil das einfach super viel ist, worüber man da reden kann. Aber wenn wir jetzt nur den Bereich von sehr häufig, was Diskriminierungserfahrungen als Antwortmöglichkeiten uns betrachten, dann haben wir nachfolgend die Bereiche Wohnungsmarkt, was wahrscheinlich uns auch nicht so sehr verwundert, angesichts dessen, was wir schon erahnt und haben und wissen. Polizei, also Stichwort Racial Profiling wahrscheinlich, Öffentlichkeit und Freizeit, Arbeitsleben, Bildung, Ämter und Behörden, Justiz. Und das sind Dinge, die sind natürlich klar auf der gesellschaftlichen Ebene, also wenn es jetzt um Öffentlichkeit, Freizeit angeht. Aber ich finde, da sind eben auch Punkte, und das muss tatsächlich auch nochmal ein Signal sein, wo ich hoffe, dass es auch gehört wird von den politischen Verantwortlichen. Wir haben hier eben auch ganz grundfeste Dinge, die in staatlicher Verantwortung liegen, die wirklich bedenklich sind. Weil ich sag mal, wenn du diese Erfahrungen, und das ist ja, sind ja so mal Zahlen, die sind da, sehr häufig machst in staatlichen Institutionen von Leuten, die im Auftrag des Grundgesetzes eigentlich Diener des Staates sind und damit auch dir gegenüber eigentlich auf eine Art und Weise agieren müssen, jetzt rein auf einer theoretischen Ebene, wir wissen alle, dass es das natürlich auch, haben wir drüber gesprochen, Rassismuserfahrungen insbesondere auch im Schulkontext natürlich ein großes Problem sind, aber das muss man einfach sich auch nochmal vergegenwärtigen, dass es unglaublich große Auswirkungen hat als BIPOC, als schwarzer Mensch in Deutschland, wenn die staatlichen Institutionen, wenn du dort sehr häufig diskriminierende Erfahrungen machst, dann lässt sich das zweifeln an den Grundfesten dieser Demokratie. Und das ist ein riesengroßes Problem, das unbedingt angegangen werden muss, weil das ist tatsächlich, also für mich ein ganz großes Alarmsignal, wo unbedingt dran gearbeitet werden muss.
Absolut. Ihr merkt, wir hatten viel Stoff, den wir auf jeden Fall versucht haben, jetzt in dieser Stunde, vielleicht ist es auch ein bisschen mehr als nur eine Stunde, zu verarbeiten. Wie Marcel an sich schon zu Beginn gesagt hat, konnten wir jetzt nicht alles besprechen, was an sich das ganze Jahr über halt angefallen ist, aufgefallen ist, kritisch zu beäugen ist. Wenn ihr noch weitere Punkte habt oder Meinungen, ne, Fragen zu unseren Äußerungen beziehungsweise zu den Themen, die wir angesprochen haben, dann schreibt uns gerne über Social Media. Ihr erreicht uns beispielsweise über Instagram sehr, sehr gut oder halt unter unserer E-Mail-Adresse podcastpowerofcolor@gmail.com. Schreibt uns gerne. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann freuen wir uns auch immer herzlich über gutes Feedback, über beispielsweise iTunes. Und wenn ihr uns vielleicht materiell unterstützen wollt, dann spendet uns gerne unter Steady. Das werden wir nochmal verlinken in unseren Shownotes. Uns bleibt nur noch zu sagen, dass wir euch eine schöne Zeit wünschen. Ich hoffe, ja, ihr passt auf euch auf, ne? Vor allem, weil wir leider dieses Jahr auch wieder mit Corona beenden müssen. Lasst es euch gut gehen. Versucht euch zu ruhen und zu erholen. Versucht auch so ein bisschen vielleicht manchmal Abstand zu gewinnen zu gewissen Themen, die uns alle umtreiben. Das ist, glaube ich, eine gute Gelegenheit, vor allem zwischen den Jahren so ein bisschen darüber nachzudenken und Kraft zu tanken. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ihr bleibt uns hoffentlich wohlgesonnen auch im nächsten Jahr.
Genau, ich möchte an dieser Stelle auch Danke sagen, weil wir haben Corona-bedingt eigentlich das gesamte Jahr digital aufgenommen. Also wir haben ja mal angefangen und in unserem Küchenstudio aufgenommen, was die ganze Tonqualität und auch das Gesprächsklima viel besser gestaltet hat. Und tatsächlich Corona-bedingt nehmen wir das komplette Jahr 2021 im Grunde genommen digital auf, was teilweise auch ein bisschen Zumutung ist für euch, was die Tonqualität angeht. Und die Verbindung ist manchmal auch bröckelig oder man hört irgendwie die Rufe der Schwester aus dem Nachbarraum. Und das sind so Punkte. Danke für euer Verständnis auf jeden Fall. Danke übrigens für 1000 Follower auf Instagram. Also wir freuen uns sehr, dass unsere HörerInnen-Gemeinde langsam wächst. Wir freuen uns auch jedes Mal nach jeder Folge über Feedback von euch. Und das bestärkt uns sehr, hier weiterzumachen. Und wir hoffen, dass es für euch weiter interessant ist. Bitte bleibt dran und gebt uns auch gerne Feedback oder Themenvorschläge, wo ihr sagt, kümmert euch doch nochmal darum und redet darüber, ladet den oder diejenige ein. Das freut uns auch immer sehr.
Ich kann mich nur anschließen, seid vorsichtig, habt viel Spaß und vielen, vielen Dank. Also auch nicht nur an unsere ZuhörerInnen, sondern auch tatsächlich an alle anderen, die irgendwie auch Podcasts machen oder andere Projekte haben, die uns auch immer schreiben und anfragen, ob wir zusammen irgendwie was machen wollen. Also die Podcast-Community ist auf jeden Fall echt krass und deshalb einfach vielen, vielen Dank an alle und habt besinnliche Weihnachten, falls ihr feiert, ausgeruhte Feiertage und ansonsten hören wir uns dann beim nächsten Mal im Jahr 2022.
Tschüss!
Tschüss!
Tschüss!